Ein gesundes und freudvolles Jahr 2023 wünsche ich euch allen. Lasst uns das Jahr gleich genussvoll beginnen. Es geht um den legendären Ennerdale, wir schauen wieder nach Tabak bei Cigar World und ich verkoste einen Oriental Beauty Oolong. Viel Spaß dabei!
Are you ready? Smoke the pot.
Will you sit down and relax and simply have a good time with me? Set aside your fear and your grief and simply live the moment and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Strandkorbgedöns im Jahr 2023. Das ist heute Folge 16 der zweiten Staffel. Es ist Sonntag, der 1. Januar 2023 und es ist 12.23 Uhr gerade. Genau jetzt. Schöner Zufall. Ja, ich habe gestern bzw. heute Nacht, es war ja heute schon, um 1.30 Uhr die Bestellung, die in den letzten mehreren Episoden entstanden ist bei Cigar World, abgeschickt. Es ist vorbei. Ich habe es geschafft, seit März 2022 ein Jahr lang, fast ein Jahr lang, keinen Tabak und keine Pfeife zu kaufen, bis auf eine einzige Ausnahme. Und jetzt bin ich wieder im Geschäft, jetzt kann es wieder losgehen. Und ich habe auch gleich noch eine Pfeife dazugelegt bei der Bestellung. Das musste einfach sein. Nämlich eine Pfeife, die ich schon sehr lange immer wieder im Auge hatte. Das ist eine Stanwell Relief Polish Light Nummer 11. Also eine dickwandige, großkopfige, also zumindest äußerlich großkopfig. Das Füllvolumen ist, glaube ich, eher mittel bis Medium, also Media, das heißt Mittel bis Medium, Medium ist ja Mittel, Mittel bis vielleicht leicht groß. Werde ich dann sehen, wenn sie da ist. Kann man so immer schwer anhand der Maße beurteilen. Aber ich freue mich sehr auf diese Pfeife und es ist eine Stanwell und es gibt sie noch, also habe ich gedacht, okay, greife ich zu. Die ist auch noch mit dabei. So kam ich dann auf einen Bestellwert von 463,50 Euro. Das ist schon eine ganz schön stolze Summe, gerade am 1. Januar, wo doch der Januar so ein teurer Monat ist und alle möglichen Vereinigungen und Gesellschaften ihre Beiträge abbuchen. Aber ich habe gedacht, das ist es mir jetzt wert. Für die Wissenschaft. Natürlich nicht für die Wissenschaft, ihr wisst, was ich meine. Für meine eigene Neugier natürlich und für euch zum Mithören, wenn ich die einzelnen Tabake probiere. Wenn ich die allerdings alle zu Ende rauchen will, dann kann ich das nächste Mal erst wieder wahrscheinlich 2024 einkaufen gehen. Deswegen werde ich das nicht ganz so streng sehen, sondern die einfach mal probieren. Und wenn sie mir richtig gut gefallen, umfüllen in ein Glas und lagern. Und wenn sie mir nicht so gut gefallen, auch weggeben. Weitergeben in irgendeiner Form. An Freunde natürlich. Ja, gut. Welchen Tabak habe ich probiert? Ich habe einen Tabak probiert, den hatte ich das letzte Mal, als ich die Folge aufgenommen hatte, schon probiert, aber noch nicht davon erzählt, weil ich ihn gerne noch ein paar Mal probieren wollte. Und das ist der Ennerdale von Gavith und Hoggard. Das soll ja, so von dem, was ich gehört habe, so die Mutter aller Lakelander sein. Das ist auf jeden Fall einer der ältesten Lakelander, kann man sagen. Und wenn man jetzt mal bei Tobacco Reviews guckt, nach was der alles schmecken soll, dann sieht das folgendermaßen aus. Also wir reden über den Ennerdale Flake. Den gibt's offensichtlich auch noch als Mixture, aber wir reden über den Flake. Der besteht aus Burley und Virginia. Vielleicht in dieser Reihenfolge könnte ich mir durchaus vorstellen vom Geschmack und von der Stärke her. Er ist nämlich nicht mild. Und damit hat er bei mir schon mal einen Stein im Brett, weil mir ja die meisten Aromaten einfach vom Nikotingehalt her und von der Intensität her viel zu mild sind. Der hier ist auf keinen Fall mild, er ist aber auch nicht stark. Ne? Also wenn ich ihn vergleiche mit dem Sir Williams von Rattrace, was ja auch ein Aromat ist, der ist deutlich stärker als der Ennerdale, aber wenn man ihn vergleicht mit Kentucky Bird, ist es eine Nikotinbombe. Ja, ne? Also ist alles relativ. Er ist auf jeden Fall schön kräftig. Und das Flavoring ist laut Tobacco Reviews Almond, also Mandel, Floral Essences, also ja, Blumenessenzen, Fruit Citrus, also Frucht-Zitrone, Rum und Vanille. Also mal gleich vorneweg. Das habe ich nicht alles rausschmecken können. Ich war aber auch erstmal beim Öffnen der Dose schon mal überrascht, dass es nicht ganz so doll floral riecht, wie ich gedacht hatte. Wenn man die Dose öffnet, riecht es so ein bisschen, als würde man so ein Duschgel aufmachen. Das ist tatsächlich so. Also insofern kommt das Seifige schon hin, wobei ich bei seifig immer eher an sowas denke wie so eine alte Herrenseife. So Sandelholz, holziges Aroma oder Rose oder sowas. Das ist das, was ich mit seifig verbinde. Das hier ist tatsächlich eher so ein bisschen frisch. So fast so wie so ein Duschgel, was so in Richtung Meeresbrise, Ocean, irgendwas geht. Ja, ihr wisst, was ich meine. So diese Männer-Duschgels eher. So in die Richtung. Rum, Vanille? Nee, kann ich da nicht rausriechen aus dem Kaltgeruch. Absolut nicht. Mandel? Nee, auch nicht. Also ich rieche nur diese frische Note, durchaus angenehm, aber man fragt sich schon erstmal, wie wird es dann wohl in der Pfeife schmecken, ne, wenn man das raucht. Und das ist ja bei den Samuel Gaweth Flakes immer so eine Sache, wie man die gut zum gleichmäßig Abbrennen bekommt. Denn die Samuel Gaweth Flakes kann man natürlich auch mit der Knick- und Faltmethode rauchen, wenn man sehr skilled ist, aber das Problem ist die Feuchtigkeit des Tabaks. Denn wenn man den Tabak direkt aus der Dose nimmt, beziehungsweise wenn man ihn umgefüllt hat, dann aus dem Einmachglas nimmt und ihn so in die Pfeife bringt, dann ist der so feucht, dass der schon schwer zum Entzünden ist. Ja, schwer zu entzünden. Wenn man den Tabak aber als ganze Scheibe trocknet, dann gibt es bei den Samuel Gaweth Tabaken aus meiner Erfahrung das Problem, dass sie sehr lange feucht bleiben und dann in einem sehr kurzen Zeitfenster auf einmal knochentrocken sind. So trocken, dass sie brechen. So ging mir das zumindest häufig. Weil 2-3 Stunden trocknen reicht noch nicht, aber 8 sind schon zu lang oder 9. So ist meine Erfahrung. Und da den richtigen Punkt zu finden, da muss man schon so alle halbe Stunde mal hingehen und fühlen, wie der Tabak jetzt ist, ist also sehr aufwendig. Könnte aber gehen, ja. Wesentlich einfacher wäre es, den Flake aufzurubbeln, aber auch da muss man erstmal aufrubbeln und ein bisschen warten, bis die Feuchtigkeit so etwas entwichen ist. Und auch da ist der Punkt manchmal schwierig zu finden, denn es kann sein, dass wenn man zu lange wartet, man plötzlich wirklich steinharte Tabakstücke hat, die sich nur noch zerbröseln und in Staub verwandeln lassen, wenn man sie nochmal weiter verkleinert. Oder sie sind halt einfach noch sehr feucht. Ich tendiere also dazu, ihn eher etwas zu feucht zu rauchen als zu trocken, weil er sonst einfach ganz schwer zu handeln ist. Und das habe ich mittlerweile ganz gut raus. Und wenn man ihn dann noch vernünftig in die Pfeife einbringt und mehrere Male anzündet, und immer wieder glättet, immer wieder anzünden, weil er sich wahnsinnig aufbäumt und immer wieder glättet, 3-4 Mal, dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo man es schafft, den Tabak wirklich gleichmäßig und sauber durchbrennen zu lassen. Die ganze Brenndauer entlang. Und dann muss ich sagen, ist der Ennerdale ein Hochgenuss aus meiner Sicht. Für mich ein ganz ausgefallener, nicht von der Stange stammender und sehr leckerer und geschmackvoller Tabak, wo ganz klar im Vordergrund nicht diese starke Aromatisierung steht, sondern der Burley und der Virginia. Man schmeckt die sehr, sehr deutlich. Man schmeckt aber auch diese Aromatisierung. Nur wie gesagt, ich kann weder Mandeln rausschmecken, noch Rum, noch Vanille. Es bleibt eine süße, frische Note auf dem Tabak. süß, aber nicht im Sinne von zuckersüß, sondern im Sinne von, ja, blumig süß, tatsächlich. Ja, also als würde man an einer stark duftenden Blume riechen. Deswegen florale Essenzen, definitiv. Die kann ich schmecken. Und Lakeland auch definitiv, weil das eben das typische Aroma davon ist. Aber ich muss sagen, so, er erinnert mich ein bisschen an den Sissinghurst vom Aroma her. Ich finde den Unterschied nicht so wahnsinnig krass von der Qualität der Aromatisierung her, aber deutlich mehr im Hintergrund als beim Sissinghurst. Beim Sissinghurst ist diese blumige, frische Note in your face ganz vorne im Vordergrund in der Geschmackswahrnehmung. Beim Hennadale eher erstmal Tabak und ja, da ist noch was dabei. Ne? Und ich habe gedacht, welches Essen wäre dieser Tabak, wenn er ein Essen wäre? Habe ich nicht lange überlegt. Ein Pistazien-Macaroon. Ein Macaroon mit Pistaziengeschmack. Vielleicht mit ein bisschen Marzipan noch dazu. Ne? Also eine Süßigkeit, die eher selten gegessen wird und die so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ja, nicht Schokolade, Vanille, Erdbeer, Himbeer, sondern Pistazie. Ne? So ein bisschen was Ausgefallenes. Und ich habe den Tabak tatsächlich viel öfter geraucht, als ich erst vermutet hatte. Also er gefällt mir richtig gut. Ich war erstmal nur neugierig, wie er so schmeckt. Aber er landet immer häufiger in meiner Pfeife und ich habe gut die Hälfte von den 50 Gramm tatsächlich schon weggeraucht, weil er mir so gut gefällt. Also, wie bin ich an den Tabak drangekommen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte ja mal das Glück, dass in Berlin dieser Laden ganz viele Samuel Gareth Tabake noch da hatte. Vielleicht war es da, dass ich ihn da mitbestellt habe. Vielleicht habe ich ihn aber auf irgendeine andere Art und Weise bekommen. Ich habe ihn schon sehr lange in meinem Schrank und immer für besondere Gelegenheiten aufgehoben. Und ich habe gedacht, jetzt ist die beste Gelegenheit. Warum? Weil ich ja den Eagle jetzt bald probieren will. Und ich habe gedacht, wenn ich einen deutschen Lakelander probiere, dann will ich so die Mutter aller Lakelander zumindest vorher mal probiert haben, damit ich einen Anhaltspunkt, einen Vergleich habe. Also ich bin sehr gespannt auf den Eagle, der müsste ja dann morgen oder übermorgen kommen, wahrscheinlich erst übermorgen. Und im nächsten Podcast kann ich wahrscheinlich was zum Eagle sagen. Okay, soweit zur Tabakvorstellung. Und wie versprochen oder wie angekündigt, werde ich meine Einkaufstour auf Cigar World jetzt mit euch fortsetzen. Ich werde allerdings ein bisschen zurückschrauben, was die Anzahl der Tabake angeht, die dann tatsächlich im Warenkorb landen. Also das komme ich halt irgendwann überhaupt nicht mehr mit dem Probieren hinterher. Ich werde also noch strenger aussuchen, welchen Tabak will ich wirklich probieren, welcher interessiert mich wirklich und welchen will ich wirklich hier im Podcast mal vorstellen, weil er vielleicht was Besonderes ist. Und welcher wäre einfach nur nice to have und die einfach nur nice to have wären, die landen dann erstmal nicht im Warenkorb. Gut, schauen wir mal. Also, Cigar World, da sind wir wieder. Pfeifen und Tabak pfeift. Ach so, nee, noch was. Bevor wir anfangen, fällt mir noch ein. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass der Haymaker Flake von HU ein bisschen so wirkt, als wäre er von Dan Tobacco gemacht. Von der Art der Aufbereitung des Flakes her, weil da eben keine Klebstoffe drin zu sein scheinen, die den Tabak stabil in einzelnen Scheiben halten, sondern weil die Scheiben so ein bisschen zusammenkleben. Daraufhin hat mir der Frederik geschrieben, dass er weiß, dass Hans Wiedemann von HU seine Rezepte zum Teil an Dan Tobacco gibt und Dan Tobacco den Tabak nach dem genannten Rezept dann herstellt. Für die Info war ich sehr dankbar. Und das leuchtet mir auch absolut ein. Und dann habe ich gedacht, eigentlich weiß ich viel zu wenig darüber, welche Tabakmarken denn nun zu welcher, naja, übergeordneten Tabakfirma gehören. Und habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und was ich rausfinden konnte, ist Folgendes. Es gibt einmal McBaron. McBaron sagt jedem etwas. Und McBaron macht auch eigene Tabake. Ne? Also sind wir ja schon durchgegangen. McBaron HH und die ganz normalen McBaren. Aber welche Marken verstecken sich noch hinter McBaren? Und das kriegt man raus, indem man einfach auf die McBaren Homepage geht. Könnt ihr also alle nachvollziehen. Und dann einfach unter Our Products Pipe Tobacco anklickt. Das habe ich gerade gemacht und jetzt lese ich vor, was ich sehe. Das ist einmal der Seven Seas. Den sind wir bei der Einkaufstour schon durchgegangen. Das ist dieser aromatisierte Virginia Burley Black Cavendish Mix in verschiedenen Aromen. Da steht, glaube ich, aber auch McBaren mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Also der ist relativ einfach als von McBaren stammend erkennbar. Aber auch Amphora ist eine Tochterfirma sozusagen von McBaren. Das war mir nicht so bewusst. Dann gibt es noch die Amsterdamer Blends. Backwoods. Sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Choice. Gut, das sind die, die wir beim letzten Mal auch durchgegangen sind. McBaren Original Choice und die anderen Choice-Tabake. Die HH-Blends, keine Frage, das wissen wir. McBaren selber. Und dann gibt es noch die Scafellati-Blends. Habe ich auch noch nie gesehen. St. Bruno ist auch von McBaren. Und Three Nuns und Capstan ist letztlich auch von McBaren. Fand ich sehr erhellend. Damit wären wir bei McBaren durch. Gehen wir zum nächsten großen Hersteller. Kohlhase und Kopp. Kohlhase und Kopp. Auch da kann man einfach auf die Homepage gehen und Tabak anklicken und Pfeifentabake wählen. Und dann sieht man, welche Pfeifentabake alle von Kohlhase und Kopp produziert werden. Das ist einmal der Ashton. Also mein geliebter Artisans Blend ist auch letztlich von Kohlhase und Kopp. Ilstead's Own. Von dem habe ich ja noch zwei Dosen hier stehen, die mir der Andi von Andis Pfeifenbazar empfohlen hat. Die Nummer 55 und die Nummer 66. Kann ich also noch nicht so viel zu sagen. Ilstead's Own. Die Meistermischung, die taucht immer mal so hier und da am Rand auf, ist auch von Kohlhase und Kopp. Und siehe da, Red Trace. Red Trace ist von Kohlhase und Kopp. Dann gibt es noch den Rainer Pfeifentabak, der ist auch von Kohlhase und Kopp. Und Robert McConnell, auch der ist von Kohlhase und Kopp. Und jetzt, und das hat mich echt überrascht, Samuel Gawith ist auch von Kohlhase und Kopp. Ebenso Savinelli, Sillems und Solani. Womit ich jetzt schon sagen kann, dass von meinen Lieblingstabaken her und was ich so am liebsten rauche, Kohlhase und Kopp schon eine sehr wichtige Firma für mich ist. Wir machen weiter beim nächsten Hersteller. Und das ist die Scandinavian Tobacco Group. Auch da kann man auf Our Brands gehen unter About Us auf der Homepage. Und da sind da eine ganze Menge auch Zigarrenmarken dabei. Aber ich nenne mal nur die Pfeifentabaksorten, die ich kenne und die ich identifizieren kann. Das ist nämlich eine ganze Menge bei Scandinavian Tobacco Group. Die will ich nicht alle nennen. Also Borkum Riff zum Beispiel ist von der Scandinavian Tobacco Group. Außerdem Clan, der Clan, ja, ist von der Scandinavian Tobacco Group. Auch der Erinmore und ja, ich bin hier. Stanwell. Stanwell und Veo Larsen sind alles Marken, die sich unter dieser Firma einordnen lassen. Und dann gibt es natürlich noch DTM, Dan Tobacco, die ihren eigenen Tabak herstellen. Auf ihre Art. So, und dann habe ich mal mit dem Benny geredet, der den Blog Wayne Interessierts betreibt. Der hat mir gesagt, dass schon diese, also aus seiner Erfahrung oder aus eben, was er recherchiert hat, dass schon diese einzelnen Tabak-Muttergesellschaften sozusagen jeweils eine eigene Fabrik haben. Sodass man schon davon ausgehen kann, dass zum Beispiel Red Trace und Robert McConnell in derselben Fabrik hergestellt werden. Natürlich nach unterschiedlichen Rezepten mit unterschiedlichen Tabaken, aber in derselben Fabrik. Und es gibt wohl eine Ausnahme, und das sind die Medallions, also zum Beispiel die Davidoff Flake Medallions. Ne? Wo Davidoff herkommt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das merke ich gerade, weiß ich gar nicht, wo ich die einordnen soll. Wenn es einer von euch weiß, Sagt's mir gerne über Discord oder in den Kommentaren, wie ihr möchtet. Ich freue mich da immer sehr drüber, über solche ergänzenden, ja, Wissenshappen, die ich so von euch immer mal zugeworfen kriege. Das macht einfach Spaß. Ja, und wie gesagt, man kann davon ausgehen, die Tabake werden schon in den jeweiligen Fabriken hergestellt, bis auf die Medallions, weil es gibt wohl irgendwie in ganz Deutschland nur eine Maschine, die diese Medallions herstellen kann, und die teilen sich diese einzelnen Tabakhersteller. Ja, so dass man davon ausgehen kann, dass vielleicht die Roper's Roundels von DTM und andere Flake Medallions aus der gleichen Fabrik stammen, obwohl sie von unterschiedlichen Tabakherstellern produziert werden. Finde ich sehr interessant. Ich versuche mich da noch mehr einzulesen, und je mehr Informationen ich dazu bekomme und ergattern kann, desto mehr werde ich davon weitergeben. So, jetzt kommen wir aber weiter zum Shoppen. Wir sind mit der ersten Seite von Pfeifentabak bei Cigar World durch und kommen jetzt auf Seite 2. So, und ganz oben links ist eine Marke, die ich sehr gut kenne, aber selbst noch nie geraucht habe. Und das ist Exklusiv. Wieder die Frage, wo gehört Exklusiv hin? Habe ich gerade nicht rausgefunden, war bei keinem der Hersteller dabei, kann ich nicht sagen, in welcher Fabrik das hergestellt wird. Aber Exklusiv kenne ich deswegen gut, weil der erste Freund meiner Schwester, da war ich vielleicht 8 bis 10 Jahre alt, der hat Pfeife geraucht und zu 90% Exklusiv, und zwar die blaue Mischung, das weiß ich noch, das habe ich noch vor Augen. Er hatte immer einen Pouch mit der Mixture Number 1 dabei, und das ist eine nicht aromatisierte Mischung mit Virginia, Burley und Orient. Interessant ist, dass ich den Geruch dieses Pfeifentabaks als Nichtraucher, der daneben sitzt, als sehr pflaumig, aromatisch in Erinnerung habe. Also ich finde es immer wieder sehr schade, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass man die Raumnote des eigenen Tabaks nicht feststellen kann. Das finde ich so schade. Ich würde so gerne wissen, wie meine Tabake, die ich gerne rauche, für andere Leute riechen. Ja? Und mir ist es auch schon passiert, da hatte ich gerade mal die Tag Pecans dabei, die ja wirklich überhaupt nicht aromatisiert sind. Das ist ja einfach Vapor. Als ich die geraucht habe und mein Schwager den Duft gerochen hat, hat er gesagt, der riecht gut, der Tabak. Das ist ein schöner Pfeifentabak. Ja, ich würde gerne wissen, wie der für ihn gerochen hat. Ich kann es selbst nicht feststellen. Ich hatte neulich eine einzige Ausnahme erlebt. Gar nicht so lange her, das war letzte Woche. Da habe ich den Ennerdale geraucht und auf irgendeine Weise ist mir plötzlich die Raumnote des Ennerdale in die Nase gekommen. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Wenn ich es rekonstruieren könnte, dann würde ich es immer wieder machen bei jedem Tabak. Wenn ihr eine Methode kennt, wie man das hinkriegt, außer aus dem Raum gehen und wieder reinkommen, das habe ich probiert, funktioniert bei mir nicht. Riecht denn einfach nur nach Rauch. Es riecht nicht nach Pfeifen. Tabak-Raumnote. Wenn ihr wisst, wie das geht, sagt es mir gerne. Ich würde es wahnsinnig gern wissen. Aber da hatte ich kurz den Duft von Ennerdale in der Nase und das fand ich beeindruckend, weil der nicht nach diesem Duschgel gerochen hat, so wie man es, also diesen Duschgel-Aroma, das man riecht, wenn man den Tabak kalt riecht, sondern so süßlich, aber auf eine eigenartige Weise süßlich. Ja, da kommt seifig schon eher hin, aber auch, wie gesagt, wieder nicht so Sandelholz, Rose, alte Herrenseife ähnlich oder Rasierseife, sondern eher so, schwer zu sagen, ist wirklich schwer in Worte zu fassen, schwer süßlich, vielleicht so ein bisschen moschusartig, orchideenartig. Ja, so in die Richtung, aber halt wirklich völlig anders als das, was ich bisher wahrgenommen habe, wenn andere Pfeifenraucher ihre Pfeife geraucht haben und da irgendwelche Aromaten geraucht haben. Das war immer sehr intensiv, sehr überwältigend, sauber, duftig, ja, so als könnte man reinbeißen, so als könnte man den Rauch essen, als wäre es irgendwie ein ein, ja, was Köstliches, was irgendwie so richtig lockt. Das hier ist schon ein bisschen anders. Das ist, sofern ich das überhaupt richtig und in seiner Vollständigkeit wahrgenommen habe, schon eher so, dass man sagt, das duftet gut, aber das macht nicht Appetit in dem Sinn. Ne? Also geht mal an jemanden vorbei, der SVH raucht. Das ist mir mal passiert auf einer Veranstaltung abends. Das riecht, als könnte man da irgendwo Vanillekipferl essen. Ja, also das ist was zum Reinbeißen. Der Annadale, das ist eher so was Duftiges, wo man jetzt nicht die Assoziation von Essen hat in irgendeiner Form. Gut, aber wir waren beim Einkaufen und bei Exklusiv. Und da gehen wir auch erstmal hin zurück. Also, die würde mich schon sehr interessieren, gerade weil er sie immer geraucht hat. Ich lasse den Tab mal offen. Vielleicht komme ich drauf zurück. Ich schaue erstmal die anderen Mixtures an. Habe ich übrigens schon öfter mal gemacht. Es sind fast alles Aromaten. Die Mixture Nummer 2 zum Beispiel bin ich mir sehr sicher, dass es ein Aromat ist. Und zwar Mango. Ja. Und es ist einfach Virginia Burley Black Cavendish mit fruchtigem Aroma. Also für mich ein Tabak, den ich überspringen würde. Die Mixture Nummer 3 kommt in einer silbernen Packung daher. Und die ist honigartig aromatisiert, steht hier. Virginia Burley Orient, kein Black Cavendish enthalten. Und in der Beschreibung steht nichts weiter zu dem honigartigen Aroma. Nur zu der Qualität von den Tabaken steht da was. Also das wäre schon auch interessant, ja. Aber nicht so interessant wie diese Mischung, die eben dieser Mensch in meinem Leben, den ich schon seit 30 Jahren nicht gesehen habe, mindestens immer geraucht hat. Mixture Nummer 4. Das ist wieder Virginia Burley Orient und nicht aromatisiert. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Differenz, der Unterschied zwischen Mixture Nummer 4 und Mixture Nummer 1? Bei der Mixture Nummer 1 gibt es keine Beschreibung. Bei der Mixture Nummer 4 steht in der Beschreibung, ich überfliege das mal, da steht dann dabei, das Aroma des Cavendish gibt dem Blend eine leicht süßliche Geschmacksnote. Laut Infos und Fakten ist aber kein Cavendish enthalten. Der Tabak ist im Crimp-Cut-Verfahren verarbeitet. Das heißt, der Cavendish wird erst geschnitten und anschließend getrocknet. So kann er direkt in die Pfeife gestopft werden, ohne dass man ihn vorher auflockern muss. Mhm. Also, da würde ich mal Tobacco Reviews bemühen und schauen, ist in der Mixture Nummer 4 von Exklusiv denn jetzt Black Cavendish drin oder nicht? Exklusiv. Da kommen einige Tabake, die Exklusiv im Namen haben. Und da ist er, der Exklusiv Nummer 1. Aber die Nummer 4 kann ich nicht finden. Die Nummer 1 kann ich finden, die Nummer 4 nicht. Heißt die noch irgendwie anders, ist die Frage. Nein, die heißt einfach nur Exklusiv Mixture Nummer 4. Ich kann es also nicht verifizieren, ob jetzt Orient oder Black Cavendish oder beides drin ist. In der Nummer 1 ist tatsächlich auch laut Tobacco Reviews nur Burley, Oriental und Virginia drin. Okay, also die beiden Tabake sind interessant, Nummer 1 und Nummer 4. Dann haben wir noch die Nummer 5. Und die Nummer 5 ist wieder aromatisiert und Virginia Burley Black Cavendish. Das lasse ich mal weg. Die würde ich bei der jetzigen Einkaufssession einfach immer direkt überspringen. Dann haben wir die Mixture Nummer 6. Und die ist auch aromatisiert, fruchtig, Virginia Burley Black Cavendish. Und dann haben wir noch die Nummer 7. Die kommt nur in einer 200 Gramm Dose und ist damit schon ausgeschieden. Und es ist, glaube ich, auch ein Tabak, der mit Pflaume aromatisiert ist. Ja, Jamaika Rum und Pflaume. Und das ist nur Burley und Black Cavendish, ein Hocharomat. Und Pflaume ist nicht so mein Lieblingsgeschmack. Okay, das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich die Mixture Nummer 4 oder Nummer 1 probiere. Und das fällt mir nicht besonders schwer, weil ich einfach sehr darauf brenne, endlich den Tabak selbst zu probieren, der über viele Monate meine Abende begleitet hat. Ja, also früher war das halt einfach so, da hat man in der Wohnung geraucht. Das war normal, das hat jeder gemacht. Und da saß ich auch als kleiner Junge daneben, da hat sich auch keiner um Passivrauchen oder sowas gekümmert. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, ich nehme es niemand übel. Ich würde es selber jetzt nicht in der Wohnung rauchen, aber ich nehme das niemand übel. Das war damals einfach so, da hat noch niemand nachgefragt. Und diesen Geruch, den ich da immer erlebt habe, diesen heimeligen und schönen Geruch, ihr kennt es bestimmt alle, fast alle Pfeifenraucher hatten mal irgendwie in der Geschichte, in der Familie jemand, der Pfeife geraucht hat. Ralf hat das ja auch mal erzählt und haben halt diesen Duft, diesen Pfeifentabakduft als was ganz Geborgenheit und Wärmegebendes in Erinnerung. Und so geht es mir halt mit diesem Tabak, deswegen will ich den auf jeden Fall probieren. Ein Pouch kostet 8,25 Euro, ist noch dazu sagenhaft preiswert. Ich bin sehr gespannt auf diese Mischung und würde das Kapitel exklusiv damit auch abschließen und weitermachen mit dem zweiten Tabak auf der zweiten Seite. Und das ist HU, African Line. Okay. Da ist bestimmt was Interessantes dabei. Das sind insgesamt 12 Tabake. Die wollen wir uns mal anschauen. Da ist also einmal der Asmara. Asmara ist ein nicht aromatisierter Tabak mit Virginia Latakia, Orient und Perique. Klingt schon mal sehr gut. Ja, klingt sehr, sehr gut. Ist aber auf der anderen Seite eine Mischung, die in der Art schon 20-fach in meiner Schublade liegt. Naja, vielleicht nicht 20-fach, aber ich habe allein schon in der letzten Bestellung einige in dieser Mischung mitbestellt, in diesem Mischungsverhältnis, und habe auch jetzt noch einige da. Das heißt, den werde ich nicht in den Warenkorb legen. Aber bestimmt kann ich mir vorstellen, dass es eine ganz leckere englische Mischung ist von HU. Dann der Fayum, den gibt es ja als Special Cake und in der Dose, und von dem habe ich schon viel gehört. Und der Fayum Special Cake ist hier auch nur noch begrenzt verfügbar. Es sind nur noch 4 Dosen da zum heutigen Tag, zum heutigen Zeitpunkt. Und der besteht aus Virginia, Black Cavendish, Latakia und Kentucky. Okay. Das ist spannend, ja. Das ist auch eine Mischung, die ich, glaube ich, so noch nicht kenne. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, der Ashton Artisans Blend dann noch ein bisschen Perique dabei hat und dann hätten wir den auch. Das heißt, es ist auch ein Tabak, der mich sehr interessiert, und weil er so berühmt ist und weil ich schon so viel davon gehört habe, würde ich ihn nehmen. Ich überlege jetzt nur, nehme ich den Fayum Special Cake oder den einfachen Fayum. Denn ich bin gar nicht so ein Freund von dieser Aufbereitung Cake. Für mich ist das eher umständlich und anstrengend, da immer was abzubröseln. Und offensichtlich gibt es Leute, die das sehr schätzen und die das sehr lieben. Sonst wäre ja nicht diese Version des Fayum fast vergriffen und die andere nicht. Die andere, der Fayum einfach so, ohne Special Cake sozusagen, der ist eine Mixture und enthält die gleichen Inhaltsstoffe. Und für den würde ich mich entscheiden. Ist wieder eine 100 Gramm Dose. Werde ich eine Zeit lang Spaß mit haben. Aber Fayum habe ich so viel von gehört. Den muss ich probieren. Okay. Dann wären wir bei dem nächsten. Und das ist der Indaba. Indaba. Und das ist eine Virginia-Kentucky-Mischung. Ready Rubbed. Ja. Ja. Wie gesagt, ist jetzt nichts so Ausgefallenes, dass ich es probieren möchte, aber bestimmt ein guter Tabak. Dann haben wir den Khartoum oder Khartoum. Und das ist eine Mischung mit Zigarrenblattgut unter anderem, und dann bin ich raus. Ja, sonst die anderen Inhaltsstoffe, da ist so ziemlich alles drin. Virginia, Black Cavendish, Latakia, Perique, Zigarrenblattgut und Kentucky. Aber Zigarrenblattgut ist so ein Prinzip von mir, möchte ich nicht in meinem Pfeifentabak haben. Dann haben wir den Khoisan. Und der Khoisan ist Virginia Latakia Perique, also auch nichts besonders Ausgefallenes. Der Makuwa, den habe ich schon mal probiert, habe ich sogar auch vorgestellt hier. Ich schaue nochmal gerade rein, weil auswendig weiß ich nicht mehr, was es ist. Virginia Burley Perique. Ich habe ihn als sehr, sehr gut in Erinnerung. Aber nicht so gut, dass ich eine 100 Gramm Dose davon nachkaufen müsste. Ich hatte damals auch eine relativ große Probe, das reicht mir erstmal. Kann ich aber sehr empfehlen. Der Manjara ist auch wieder mit Zigarrenblattgut. Virginia, Burley, Latakia, Orient, Perique, Zigarrenblattgut und Kentucky. Fehlt nur noch Black Cavendish, dann wäre so ziemlich jeder Tabak drin. Kann interessant sein, ist aber für mich raus wegen dem Zigarrenblattgut. Okay, dann haben wir noch den Niala. Und der besteht aus Virginia, Burley, Perique und Zigarrenblattgut. Aha, das scheint irgendwie so eine Gemeinsamkeit in dieser Linie zu sein, dass sehr viele Tabake Zigarrenblattgut enthalten. Dann haben wir den Tigray. Da ist kein Zigarrenblattgut drin, aber die Mischung ist auch nicht besonders ausgefallen. Virginia Burley, Latakia Orient. Ja. Tuareg. Der besteht auch aus einer Mischung, die ich so schon kenne. Virginia, Latakia, Orient, Perique. Natürlich, ich sag's immer wieder, ne? 5 verschiedene Tabake mit Virginia, Latakia, Orient, Perique schmecken auch 5-mal völlig verschieden, weil der Anteil an den einzelnen Rohtabaken natürlich differiert und es auch Unterschiede zwischen verschiedenen Virginias und zwischen verschiedenen Periques gibt und Orients. Das heißt, es wäre schon interessant, die alle zu probieren, kann ich aber in meiner Lifetime nicht schaffen. Dann haben wir den Zulu. Und ich meine, den Zulu hätte ich auch schon mal probiert. Als Probe. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Der ist von der Mischung her wieder sehr interessant, weil er Burley und Kentucky enthält und Perique und Latakia und Orient und keinen Virginia. Ist bestimmt ein sehr, sehr dunkler, erdiger, malziger, kräftiger Tabak. Ist bestimmt sehr, 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 sehr lecker. Und tatsächlich eine englische Mischung ohne Virginia interessiert mich auch sehr. Aber nicht so sehr wie der Fayum, deswegen lasse ich den Zulu dieses Mal nochmal stehen. Und wir kommen noch zu einer weiteren Tabakmarke auf Seite 2. Und das ist Danish Pfeifentabak. Ich habe auch wieder keine Ahnung, wer da die Muttergesellschaft ist, sozusagen. Aber das sind natürlich Aromaten alles. Und damit für mich weniger interessant. Ich schaue mal die beiden Versionen, die es gibt, genauer an. Wir haben also einmal den Dice, der wohl mal Truffles hieß, der aromatisiert ist, fruchtig, Virginia Black Cavendish. Und zwar, wenn ich die Beschreibung mal überfliege, fruchtige Aromatisierung. Mehr steht da gar nicht. Ja, das ist mir schon sehr suspekt. Also wenn noch nicht mal mehr differenzierbar ist, was für eine Frucht, dann wird es wahrscheinlich auch so schmecken. Ist jetzt mal meine Annahme. Lass ich mal die Finger von. Dann haben wir den Dice Mix Pouch. Der ist auch aromatisiert, allerdings nussig. Virginia Black Cavendish. Und in der Beschreibung steht nussig und ausgeprägt süß. Hocharomat. Ja, also da bin ich auch erstmal wieder raus. Das habe ich mir gedacht, dass wir diese Marke relativ schnell abfrühstücken und dass da nichts so richtig für mich dabei ist. Dann kommen wir zur nächsten Firma, das ist Brick. Das ist ja ein sehr, sehr kostengünstiger Tabak, den man auch so an Tankstellen bekommt. Aber ihr könnt euch erinnern, bei Borkum Riff war ich auch mit einem Vorurteil belegt und habe gedacht, naja, gucke ich mir mal an, wird aber definitiv nicht im Warenkorb landen. Ich bin gespannt, wie es hier ist. Also, wir haben einmal den C, ehemals Cherry, in einer roten Packung. Und der ist mit Kirsche aromatisiert. Virginia Burley Black Cavendish. Ja, schön. Nix für mich. Honigmelone oder Haar heißt er mittlerweile. Naja, da braucht man ja die Beschreibung gar nicht mehr lesen. Da ist ja schon klar, nach was er schmecken soll. Und es ist Virginia und Black Cavendish. Und Honigmelone lockt mich jetzt auch nicht hinter meinem Comicregal vor. Und dann haben wir Regular. Okay, ist der vielleicht nicht aromatisiert? Nee, der ist auch aromatisiert. Hier steht honigartig. Ja. Und nicht weiter beschrieben, wie genau aromatisiert. Wahrscheinlich einfach ein bisschen gecased. Lockt mich jetzt auch nicht hinterm Ofen vor. Und dann haben wir noch V oder ehemals Vanilla. Naja gut, da wird auch klar sein, nach was er schmeckt, nämlich nach Vanille. Und es ist aber tatsächlich mal von der Tabakaufbereitung, wie es eine Überraschung ist, nur Virginia und Burley, ist kein Black Cavendish drin. Trotzdem nichts, was ich jetzt kaufen würde. Wir machen weiter. Mit Capstan, also die zweite Reihe schaffen wir noch. Capstan ist im Moment gar nicht verfügbar, zumindest der blaue. Und das finde ich sehr schade, weil ich den schon immer mal probieren wollte und sehr viel Gutes davon gehört habe, ihn aber nie probieren konnte bisher oder es einfach nicht gemacht habe. Also als er verfügbar war, habe ich ihn nicht mitgenommen und jetzt ist er nicht mehr verfügbar, zumindest nicht hier. Es gibt ja vielleicht andere Quellen auch noch. Das ist einfach ein Virginia Flake, der nicht aromatisiert ist, aber der einen sehr guten Ruf hat. Ich kenne den gelben, den Gold Navy Cut, und den habe ich früher sehr viel und fast nur geraucht. Der ist mir heutzutage eher ein bisschen zu mild. Ich habe den mal wieder probiert, jemand hat mir mal eine Probe davon nochmal zugeschickt und da war ich etwas enttäuscht, den hatte ich viel besser in Erinnerung. Er ist einfach sehr mild, er ist auch nicht aromatisiert, es ist auch ein Virginia, einfach ein Virginia Flake. Und ja, hier steht auch Stärke sehr leicht und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich etwas enttäuscht war, weil ich halt mittlerweile doch eher so ein bisschen die kernigeren Tabake mag, die wenigstens ein bisschen Burley oder Kentucky oder Perique oder eben Latakia und solche Dinge drin haben. Gut, also Capstan haben wir schnell durch. Gibt ja auch nur zwei davon. Dann gibt es aber noch den Brookfield. Brookfield. Auch so ein eher Tankstellentabak. Sehr, sehr preisgünstig. Da gibt es einmal die Nummer 1. Das ist ein vanillig aromatisierter Tabak mit Virginia, Burley und Zigarrenblattgut. Zwei Gründe, warum er nichts für mich ist. Dann die Nummer 2. Und die Nummer 2 ist in einer schwarzen Verpackung und ist ein vanillig aromatisierter Tabak aus Virginia, Burley und Black Cavendish. Davon gibt es Tabake wie Sand am Meer. Muss ich nicht probieren. Nummer 3, 50 Gramm Pouch, ist in einer roten Verpackung, lässt auf Kirsche schließen, ist auch so, ist mit Kirsche aromatisiert. Auch eher nicht mein Ding. Und die Nummer 4, die gibt es nur in der 200 Gramm Dose, ist allein deswegen schon, scheidet die aus. Und das ist Virginia und Burley mit honigartigem Aroma. Okay, also Brookfield wird nicht in meinen Warenkorb kommen. Trotz Aufgeschlossenheit und Second Sight. Ja, und dann haben wir halt den Aaron Moore. Bei dem Aaron Moore ist ja immer wieder die Diskussion, schmeckt er nun nach Ananas oder nicht. Ja, ich habe den ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon mal vorgestellt, weil ich habe den Aaron Moore Flake und ich habe ihn auch immer noch da. Ich habe ihn immer noch nicht zu Ende geraucht. Ich habe immer noch so 3 Scheiben von dem Flake da. Ich finde ihn nach wie vor ganz gut, weil er vor allem auch relativ kräftig ist. Aber ich würde wetten, dass der aromatisiert ist. Ich würde wirklich wetten, das ist kein reiner Tabak. Der ist in irgendeiner Form leicht gecased, leicht aromatisiert. Dass ich da eindeutig Ananas rausschmecken könnte, das kann ich nicht sagen. Aber es geht schon so in die fruchtige Richtung. Auf der Seite hier steht, er wäre floral aromatisiert. Und das glaube ich schon eher, weil ich finde, das, was man da schmeckt, als Aromatisierung bei diesem Tabak geht eher in die Richtung Sissinghurst und Annadale als Ananas. Wirklich. Ja, es ist ja jetzt auch gar keine Ananas mehr auf der Dose zu sehen. Das war wohl früher mal so. Und irgendwie habe ich da eine Geschichte gehört, dass die Ananas irgendwie ein Symbol der Freundschaft und der Gastfreundschaft in diesem Land war, wo der hergestellt wurde und deswegen die Ananas da drauf war und nicht mehr, weil der nach Ananas schmeckt. Aber wirklich, in meinem Empfinden würde ich sagen, der Aaron Moore ist leicht aromatisiert. Wenn man die Beschreibung liest von Cigar World, steht da voll ausgereifter Virginia, gemischt mit einem Burley und dunklen, luftgetrockneten Tabaken. Gepresst in sogenannte Cakes reift der Tabak nach und wird so dann in Flakes geschnitten. Also da steht nichts von Aromatisierung, aber unter Infos und Fakten steht Aromatisierung floral und da kann ich mitgehen. Schauen wir doch mal, was Tobacco Reviews dazu sagt an der Stelle, wie das mit der Aromatisierung ist. Ich werde ihn übrigens nicht kaufen, weil ich ihn ja da habe. Genau, Scandinavian Tobacco Group, das hatten wir ja eben schon, dass er daher kommt. Und da steht auch Flavoring, Floral Essences und Fruchtzitrus. Ja, ist schwer zu differenzieren, würde ich sagen. Aber ich kann da mitgehen, da ist irgendeine Form von Aromatisierung dran. Ich glaube nicht, dass der nicht im geringsten aromatisiert ist. Wenn ich den einfach vergleiche mit sowas wie Nashville County oder so, was ja auch Virginia und Burley ist, dann ist das einfach ganz klar ein Unterschied. Da ist eine gewisse Süße, eine gewisse Blumigkeit drin, die in reinen naturnahen Tabaken nicht drin ist. Das ist nicht viel, das ist ganz dezent, aber das ist da. In meiner Wahrnehmung zumindest. Also ist es ja so, zu dem Aaron Moore gibt es halt verschiedene Meinungen und jetzt habt ihr meine Meinung dazu. Nach meiner Meinung ist er aromatisiert. Leicht, aber schon. Gut. Und den gibt es halt auch noch als Mixture. Und die Mixture soll auch nochmal ein bisschen anders sein. Vom Geschmack her auch. Und zwar könnte ich mir das vorstellen, liegt vielleicht daran, dass hier laut Infos und Fakten noch Black Cavendish mit drin ist. Vielleicht ist er einfach ein bisschen milder. Aber den möchte ich jetzt auch nicht im Vergleich noch probieren. Das würde mir so reichen, den Flake probiert zu haben. Gut, kommen wir zurück zur Seite. Als letztes heute gucken wir uns die HU Tobacco Original Warehouse Blends an. Und da werden wir auf alte Bekannte stoßen. Fangen wir an mit dem Balkan Passion. Hatte ich mal als Probe. War ich begeistert von. Ist ein sehr gut gemachter Latakia-haltiger Tabak in der klassischen Formation Virginia, Latakia, Orient und Perique. Balkan Blend, auf jeden Fall einer der besten englischen Mischungen, die ich je probiert habe. Werde ich mir bestimmt auch irgendwann mal kaufen, nur eben jetzt nicht, weil ich eben schon weiß, dass er gut ist und weil ich lieber neue Sachen probieren möchte. Das ist natürlich so eine Sache. Man könnte natürlich auch sagen, wenn ich doch weiß, dass der gut ist, dann kaufe ich mir doch den und rauche den. Aber der Entdeckergeist besiegt das Sicherheitsbedürfnis bei mir gerade. Sozusagen mein Autonomie versus Abhängigkeitskonflikt tendiert gerade in Richtung Autonomie, Neues probieren, eigene Wege gehen. Nicht im Sinne von beim alten Vertrauten bleiben. Ja, das ist so, in der Psychotherapie redet man, also zumindest in der psychoanalytischen oder tiefenpsychologischen Psychotherapie redet man von sogenannten Grundkonflikten, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens mal durchmacht. Und einer unserer entscheidendsten Grundkonflikte ist Autonomie versus Abhängigkeit. Ja, wir wachsen alle auf in einer Situation, in der wir höchst abhängig sind, in der wir so gut wie gar nichts für uns selbst tun können. Wir können höchstens mal schreien, dass die Mutter kommt und uns füttert oder auf uns aufmerksam wird, aber wenn wir ganz frisch auf die Welt kommen, haben wir gar keine Chance, in irgendeiner Form autonom zu sein. Und je älter wir werden, und das meistens so im Alter von 4 bis 6 Jahren fängt es dann an, oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher, 2 bis 4, da fangen wir an, so uns die Welt zu erschließen für uns und haben so diese Lust daran, diesen Entdeckergeist und eigene Wege zu gehen, uns die Welt zu Füßen zu werfen sozusagen und unseren Weg zu gehen. Das beginnt da schon sehr früh und das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, die Welt zu entdecken und selbstständig zu sein und eigenständig unterwegs zu sein. Autonom. Gleichzeitig bietet aber halt auch diese Abhängigkeit, dieses Tun, was andere einem sagen, sich irgendwo zu Hause fühlen, geborgen fühlen. Gleichzeitig ist dieses Bedürfnis aber auch sehr stark in uns vorhanden. Weiterhin. Und das ist ein Leben lang so. Ja? Also dieser Konflikt ist nie komplett überwunden oder so. Der taucht einfach nur immer wieder auf in verschiedenen Lebenssituationen. Will ich lieber in bekannten, sicheren Kreisen bleiben oder will ich meinen eigenen Weg gehen und Risiken in Kauf nehmen. Ja, man kann ja, wenn man den eigenen Weg geht, auch auf die Nase fallen. Ja, und je nachdem, in welcher Lebenslage man gerade ist, ist man da eher im aktiven oder im passiven Modus. Im aktiven Modus heißt, man erschließt sich die Welt, macht sein eigenes Ding. Im passiven heißt, man bleibt bei dem, was Sicherheit und Geborgenheit gibt. Nur mal kurz am Rande. Ne? Das ist einer der Grundkonflikte. Es gibt insgesamt 7. Ich will es hier nicht ausweiten. Wenn es euch interessiert, erzähle ich euch gern mehr dazu. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kann ich euch über die Grundkonflikte was erzählen. Das kommt übrigens aus der OPD, der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik. Das ist so eine Art standardisiertes Diagnostiksystem in der tiefen Psychologie. Ja? Die Verhaltenstherapeuten haben ja auch alle ihre ganz klaren Manuale und Vorschriften für alles, und das heißt Vorschriften, ihre Regeln oder Strukturen für alles, und das gibt es eben auch in der Tiefenpsychologie im Rahmen dieser sogenannten operationalisierten psychodynamischen Diagnostik, wo man halt Schritt für Schritt durchgeht, wie ordne ich einen Menschen in, naja, man kann nicht sagen, wie ordne ich ihn ein, sondern wie charakterisiere ich ihn anhand dieses Schemas am ehesten von seinem Charakter her, von seiner Persönlichkeitsstruktur und seinem Verhalten in Konfliktsituationen her. Es geht nicht darum, Menschen in Schubladen zu stecken, denn es gibt unendlich viele Schubladen. Die Kombination aus 7 Grundkonflikten und 4 strukturellen Grundfähigkeiten ist so immens, also da ist jeder individuell anders, aber es ist halt eine schöne Art, das zu beschreiben. Kleiner Exkurs hier zur OPD, kommen wir zurück zum Tabak. Also Balkan Passion, irgendwann wird er mal in meiner Schublade sein, ja, aber nicht jetzt bei diesem Einkauf. Und dann der Director's Cut, den habe ich ja vorgestellt, den kenne ich auch. Naja, er war nicht schlecht, er war schon gut, Virginia Burley Perique, aber längst nicht so gut wie der Nashville County. Und ja, Curly Cut eben. Ich komme mit dem Curly Cut nicht so gut klar. Ich mag den einfach nicht so gerne mittlerweile. Das war nicht immer so. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es irgendwann mal wieder anders ist, aber im Moment bin ich nicht so gut auf Curly Cut zu sprechen. Deswegen habe ich ihn auch letztlich weggegangen, obwohl ich keinesfalls sagen würde, dass er irgendwie nicht sehr gut war. Aber er passte nicht so zu meinem jetzigen Rauchverhalten gerade. Dann Edward G., den kenne ich noch gar nicht. Das sagt mir auch gerade gar nichts. Edward G. ist auch nicht aromatisiert und besteht aus Virginia, Perique und Kentucky. Ja, das klingt mal wieder sehr spannend. Das klingt mal wieder sehr spannend. 2 Nikotinknaller mit drin. Der könnte ordentlich stark sein. Bei Stärke steht hier auch Medium. Und es ist ein Ready Rubbed. Ich mag Ready Rubbed sehr gerne. Dieses, allein das Gefühl, wenn man Ready Rubbed aus der Dose nimmt in den Fingern, ist so ein ganz softes, weiches, ein angenehmes, haptisches Gefühl in der Hand. Und was ich sagen muss, ist, dass ich bei diesen Ready Rubbed häufig überhaupt keine Trocknungszeit mehr brauche, obwohl die noch relativ feucht sind. Ist zum Beispiel bei dem Louisiana Broken so, zu dem wir gleich kommen, den ich absolut verehre, den ich auch fast leer geraucht habe schon. Aber der Edward G. hier, der kommt in die engere Auswahl, ich tue ihn mal in den Warenkorb. Ich glaube einfach, Perique und Kentucky in einem Tabak, das, und dann von HU und in diesen Malerdosen, das ist einfach alles, da passt alles. Ja? Also da greife ich gerne zu. Dann haben wir den English Breakfast. English Breakfast ist Virginia Latakia Orient. Ja, wie gesagt, bestimmt auch gut, aber sehr oft da und deswegen jetzt nicht mein Kauf für heute. Und jetzt kommen wir zum Louisiana Broken. Ich muss einfach nochmal zum Louisiana Broken was sagen. Also ich habe den ja vorgestellt vor ein paar Folgen und habe da schon gesagt, dass ich ihn unglaublich gut finde. Und wie gut ich ihn finde, merkt man daran, dass ich die 100 Gramm Dose jetzt zu 3/4 leer habe. Den rauche ich wirklich nach wie vor mindestens einmal täglich. Der Louisiana Broken ist einfach so ein gut ausgewogener, kräftiger und gleichzeitig nicht zu starker Tabak. Kein Wunder, dass der so eine hohe Anhängerschaft hat, ja, dass so viele Leute den gut finden. Das ist einfach einer der besten Tabake, die ich je probiert habe, ja. Und nie langweilig und immer wieder lecker. Also einfach, das ist wie so, ich habe damals ein anderes Essen genannt, aber das ist wie so ein Restaurant, was man gut kennt, wo man sich gut aufgehoben fühlt, wo man die Leute kennt, wo man freundlich behandelt wird und wo man immer wieder gerne hingeht. Ja, so ist es, den Louisiana Broken zu öffnen, sich eine Pfeife damit zu stopfen für mich und mich zu meinem Ofen zu setzen und gemütlich eine zu schmauchen. das ist einfach Louisiana Broken garantiert fast schon den perfekten Smoke. Es ist wirklich so. Er ist immer noch nicht ganz so gut wie der Hall of the Wind für mich, aber sehr, sehr nah dran. Also definitiv einer meiner absoluten Favoriten. Habe ich aber noch da und wenn ich ihn leer habe, dann will ich auch keine neue Dose erstmal. Das finde ich übrigens beim Pfeiferauchen so schön, dass immer der Anfang und das Ende Spaß machen. Und zwar in jeder Hinsicht. Wenn ich einen neuen Tabak aufmache, dann freue ich mich unheimlich, dass ich jetzt einen neuen Tabak probieren kann. Das erste Mal dran riechen, das erste Mal reinfühlen, das erste Mal rauslegen, trocknen, ist immer ein tolles Erlebnis. Und während man ihn raucht, freut man sich am Tabak oder halt auch nicht, dann gibt man ihn weg. Aber wenn er einem schmeckt, freut man sich eben eine gewisse Zeit lang dran. Und wenn er dann irgendwann alle ist, dann ist es auch gut. Dann ist es auch wieder schön. Dann ist man irgendwie stolz. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber es ist irgendwie so ein Gefühl von Stolz. Jetzt habe ich die ganze Dose fertig geraucht. Ja, als ob das so von voll das Achievement wäre. Aber es fühlt sich tatsächlich manchmal so wie so ein Erfolgserlebnis an. Ich habe den Tabak zu Ende geraucht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, ob ihr das kennt. Und es ist genauso bei jeder einzelnen Pfeife. Ja? Die Pfeife zu stopfen oder zu füllen. Ich finde, stopfen ist immer so ein blödes Wort, weil man stopft ja nichts da rein. Es klingt immer so brachial. Also die Pfeife zu füllen, sich drauf zu freuen, jetzt gleich eine Pfeife zu rauchen, ist ein schöner Moment. Sie anzuzünden macht Spaß, ja. Und dann die ersten Züge sind toll, die machen Spaß, die schmecken meistens so am allerintensivsten, finde ich immer so die allerersten Züge. Und dann schmeckt er aber die ganze Zeit einfach gut. Und wenn die Pfeife dann aber auch fertig ist und zu Ende geraucht, dann Je näher am perfekten Smoke man ist, natürlich umso mehr, aber also je mehr man es wirklich geschafft hat, in meiner Erfahrung, jeden letzten Krümel auch wegzurauchen. Aber einfach, wenn die Pfeife zu Ende geht, völlig egal wie, ist man auch wieder irgendwie erstmal zufrieden und sagt, das war jetzt gut, macht sie aus und freut sich. Also ich finde, das ist was, was beim Pfeiferauchen so im Vordergrund steht. Man hat an allen Phasen des Genusses Spaß. Am Anfang, an der Mitte und am Ende. Ist beim Tee übrigens ganz ähnlich, muss ich sagen. Ja, und dann natürlich der Nashville County. Haben wir oft drüber geredet. Werde ich noch viel mehr drüber reden, wenn ich ihn dann endlich habe. Ich habe ihn ja jetzt mitbestellt. Ich freue mich schon sehr drauf. Und den dann auch wahrscheinlich genauso suchte wie den Louisiana Broken. Dann werde ich euch davon auch nochmal die Ohren voll schwärmen von. Und Port Latakia hatte ich, glaube ich, auch schon mal als Probe. Und das ist Virginia Latakia Orient. Habe ich als gut, aber nicht herausragend in Erinnerung. Jedenfalls nicht so herausragend, dass es sich von den Red Trace Mischungen in dieser Art so doll abheben würde, dass ich sage, den brauche ich jetzt unbedingt auch noch. Das heißt, den Nashville County Louisiana Broken und Port Latakia lasse ich mal da, wo sie sind. Und dann sind wir bei White Horses, der letzte Tabak, den ich heute anschaue. Und das ist Virginia Perique, Zigarrenblattgut und Kentucky und damit ist er für mich raus. Okay, das heißt, wir sind heute ein Stück weitergekommen und zwar auf der Seite 2 vom Pfeifentabak bei Cigar World und sind jetzt ungefähr der Hälfte, ein Drittel dieser Seite haben wir geschafft. Da kommt noch Violas, ein Danish Mixture, Savinelli, Silems, Jubilee, Germains, aber das sind auch alles relativ kleine Rubriken mit immer nur wenig Tabaken. Da kommen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auf dieser Seite zum Ende. Ja, ist ein lang angelegtes Projekt, diese Einkaufstour, und sie hört ja nicht auf, wenn ich bei Cigar World fertig bin. Ich glaube, im Jahr 2023 wird es viel darum gehen, viele Tabake auszusuchen, dann zu probieren und euch dann davon zu berichten und euch teilhaben zu lassen, einmal am Prozess des Aussuchens und dann auch an der Verkostung. Das hatte ich mir so vorgenommen. Und wenn ich mit Cigar World fertig bin, dann geht es weiter zu Pfeifenhuber, dann geht es vielleicht irgendwann zu Tabakhaus Falcom, dann geht es natürlich noch zu DTM und da werden wir natürlich nur noch Tabake anschauen, die wir nicht von Cigar World schon kennen. Ja, und so, meine Idee ist wirklich, die gesamte Tabakwelt, die ganze Pfeifentabakwelt in Deutschland abzugrasen und überall durchzupflügen. Da habe ich richtig Lust drauf. Und ich hoffe, ihr habt auch Lust, dabei zu sein und mitzumachen. Und wenn ihr noch irgendwelche Shops kennt, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zu finden sind, wo ihr sagt, das könntest du dir auch nochmal anschauen, gerne, schickt mir gerne einen Link oder einen Hinweis. Habe ich richtig Lust drauf. Und damit sind wir auch für den Tabakteil für heute am Ende. Jetzt kommt ein kurzer Break und dann geht's mit dem Tee weiter. Und ich werde heute einen der Tees aus dem Tee-Adventskalender von Teewald probieren. Und das werde ich tun, während ich die Folge aufnehme, also live davon erzählen. Und ansonsten nebenbei noch ein bisschen im Internet browsen, was Tee angeht, und euch ein paar schöne Links zeigen. Bis gleich. So, weiter geht's mit dem Tee. Hier duftet's schon ganz angenehm. Ich habe nämlich schon den ersten Aufguss von dem Oriental Beauty Oolong gemacht. Und ja, es riecht am ehesten in Richtung Ostfriesentee, weil es halt ein sehr fermentierter Tee ist. Der ist ja Insektbitten, also von Oriental Beauty ist ja immer von Zikaden angefressen und fermentiert deswegen schon so ein bisschen am Strauch. Und deswegen riecht und schmeckt er eben auch sehr in die Richtung schwarzer Tee. Und wenn ich jetzt hier mal an den nassen Blättern schnuppere, dann nehme ich wahr, Holzigkeit und eine gewisse Mineralität, also was so ein bisschen was Mineralisches und was prickelnd Herbes. Aber sehr in die Richtung auch, naja, so ein bisschen so in Richtung dunkle Schokolade ist auch was dabei. Und so in Richtung Dörrobst im weitesten Sinne. Ja, Rosinen, Datteln, sowas. Schauen wir doch mal, was Teewald zu dem Tee schreibt. Den ersten Aufguss habe ich, wie gesagt, schon gemacht. Dafür habe ich etwa 7 Gramm mit 150 Milliliter Wasser aufgegossen und 30 Sekunden ziehen lassen. Teewald sagt zu diesem Tee, er ist aus Taiwan, ja. Und da steht erstmal wieder was allgemein zu den Insekten und wie die Blätter anknabbern und so. Und hier steht Aroma der feuchten Blätter, das würde ich mal vorlesen, fruchtig wie Rosinen. Aha, ja, fruchtig würde ich das aber nicht nennen. Also Rosinen ja, aber nicht, also fruchtig ist für mich was anderes. Fruchtig, das ist so in Richtung frisch angeschnittene Orange oder Apfel oder Birne oder sowas. Also Rosinen ist eher so Richtung Dörrobst. Getrocknete Kirschen, ja, mit gutem Willen, okay. Holzig wie Zypresse bin ich dabei. Blumig wie eine süße tropische Blume. Nein, das kann ich nicht bestätigen. Und würzig wie Zimt. Ja, würzig ja, aber nicht, also nicht Zimt. Also Zimt kann man nicht rausriechen. Und der Geschmack steht hier. Genau wie das Aroma der nassen Blätter hat dieser Tee einen deutlichen Holzgeschmack mit einer Explosion von Gewürzen wie Zimt und schwarzem Pfeffer. Die Gewürze erinnern uns stark an unseren Mingi Chan Ru Gui Hong Oolong, nur ist diese orientalische Schönheit süßer und blumiger. Das Aroma von getrockneten Früchten, Beeren und Rosinen im trockenen Aroma ist auch im Geschmack von Bedeutung. Der Tee schmeckt wie seine Aromen, was sehr beruhigend und therapeutisch ist. Außerdem enthält der Tee zwischen all den Blumen, Gewürzen, Hölzern und Früchten auch eine Spur von ungesüßtem Kakao. Ja, Schokolade, habe ich ja eben gesagt. Kommt hin. Jetzt trinke ich mal einen Schluck. Also auf jeden Fall süß. Auf der Zunge richtig süß. Wirklich süß. Also als wäre Süßstoff drin. Aber nicht Süßholz süß, sondern natürlich süß. Und holzig, ja, auf jeden Fall. Sehr lecker, unterm Strich erstmal, ne? Also das schon mal klar ist, der ist richtig gut. Aber halt noch sehr schwach. Das ist aber auch jetzt der erste Aufguss erst, ne? Also ist noch ein bisschen wässrig. Bin auf den zweiten Aufguss gespannt. Der kommt sofort. Kleinen Moment. Okay. Zweiter Aufguss. Den lasse ich mal 40 Sekunden ziehen. Ich mal die Uhr hier. 40 Sekunden. Ja, also das ist ein Oolong-Tee, also halb oxidiert heißt ja immer Oolong, ne? Nicht ganz oxidiert, nicht komplett grün, sondern irgendwas dazwischen. Und halt ein Oriental Beauty und damit sehr erlesen und auch gar nicht so billig. 20 Euro für 30 Gramm. Ich habe ja noch diesen Oriental Beauty, den mir mein koreanischer Kollege mitgebracht hat. Insofern, der ist schon ganz ähnlich so, muss ich sagen. Habe ich jetzt nicht so den Drang, den hier jetzt irgendwie nachzubestellen. Noch 5 Sekunden, dann muss ich abgießen. 8, 9 und go. Okay. Wesentlich dunkler der Aufguss als der erste. Rötlich bis bräunlich im Aufguss. Könnte auch Ostfriesentee sein von der Farbe her. Ich habe übrigens in letzter Zeit nicht ganz so viele Tees probiert. Einfach, weil ich mal wieder Lust auf Ostfriesentee hatte. Ich habe einfach ein paar Mal Ostfriesentee getrunken. Thiele, einfach. Hat mir einfach Spaß gemacht. Deswegen habe ich jetzt die Adventskalender-Tees so rum mir noch aufgehoben für die Folgen, die noch kommen. Okay. Ja, deutlich intensiver im Geruch jetzt. Aber trinken kann ich ihn noch nicht, weil es sehr heiß, weil ich habe ihn mit 99 Grad heißem Wasser aufgegossen, beziehungsweise halt einfach aus dem Wasserkocher rausgenommen, kochend in die Thermoskanne geschüttet und so. Ne? Also ich habe jetzt nicht gemessen, dass es 99 Grad sind. Ja, und der Geruch ist jetzt tatsächlich etwas blumiger von den nassen Blättern. Da kann ich das Blumige jetzt nachvollziehen. Ja, also das hat schon ein bisschen was von Geranie, Rose. Ja, also doch deutlich floraler jetzt nach dem zweiten Aufguss. Ich bin auf den Geschmack gespannt. Während ich den etwas abkühlen lasse und euch gleich noch was zum Geschmack vom zweiten Aufguss sage, wollte ich euch ein bisschen was erzählen zu den Sachen, die ich in dem Teemagazin gefunden habe. Da sind ja immer wunderschöne Links drin. Und wenn ihr das Teemagazin selber nicht habt, könnt ihr ja trotzdem davon profitieren, dass ich euch auf die Links hinweise. Und im Prinzip geht es mir heute vor allem um Bücher, die ich gefunden habe. Die gibt es alle, ja, natürlich bei verschiedenen Buchhändlern, aber auch auf Amazon. Eins davon heißt Gong Fu Cha, kostet 68 Euro. Die chinesische Teezeremonie Tee als Handwerkskunst und das bewusste Genießen. Klingt schon mal sehr gut. Das Cover sieht auch schön aus. Relativ simpel gehalten, wo einfach die Wörter Gong Fu Cha drauf abgedruckt sind auf grünem Hintergrund. Und ist bei Amazon sehr beliebt, hat 4,5 von 5 Sternen, allerdings nur 17 Bewertungen. Und ein Blick ins Buch gibt es bei Amazon anscheinend nicht, doch gibt es. Kann man reinschauen, ich schau mal rein. Könnt ihr ja auch selbst machen. Einfach Gong Fu Cha bei Amazon eingeben, dann seht ihr das Buch. Also Gong Fu Cha Buch, sonst kriegt ihr alle möglichen Teezubehörs angezeigt. Aber Gong Fu Cha Buch, ja, sind schöne Bilder, kann ich schon mal sagen. Sehr schöne Bilder. Sieht sehr schön gemacht aus. Macht bestimmt Spaß, das zu lesen. Oh, da ist eine schöne Schale abgebildet mit aufgegossenen Oolong-Blättern. Oder Pu'er kann es auch sein, bin nicht sicher. Also sieht sehr schön aus, wenn man so reinschaut. Wollte ich euch auch mal darauf hinweisen. Wäre auch ein schönes Geschenk zu Weihnachten gewesen. Das ist ja nur rum. Aber es gibt ja auch wieder Geburtstage oder einfach so. Man kann ja auch Sachen einfach mal so verschenken oder sich selbst schenken. Also Gong Fu Cha ist eines der Bücher, was ich euch zeigen wollte. Das andere heißt Das Teebuch. Sorten, Anbaugebiete, Rituale und Rezepte aus aller Welt gibt es auch bei Amazon zu bestellen. Wahrscheinlich auch bei Thalia, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Da gibt es auch einen Blick ins Buch, ist auch noch relativ neu, ist aus 21 und man sieht auch sehr, sehr schöne Bilder, wenn man da so durchscrollt und ich glaube, das macht auch sehr viel Spaß, das Buch. Hat auch sehr gute Rezensionen bekommen bei Amazon, auch 4,5 von 5 Sternen und 93 Sterne Bewertung, scheint also bekannter zu sein, das Buch. Kann ich auch sehr empfehlen, also einfach das Teebuch eingeben bei Amazon, dann findet ihr das oder bei Thalia oder wo auch immer ihr das eingeben wollt. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Das Buch zum Tee. Ist jetzt auch nicht so der große Unterschied im Titel, aber so findet man es eben. Das Buch zum Tee gibt es auch bei Amazon, ist ganz neu, aus September 22. Hat nicht so gute Bewertungen gekriegt, sind aber auch nur 4 Bewertungen. Also 3 von 5 Sternen von 4 Leuten. Wenn man da reinschaut, ja, ist nicht ganz so ansprechend von den Bildern her. Es sind so viele Gemälde, auch die jetzt, auch so Schiffsgemälde, die jetzt nicht auf den ersten Blick nicht unbedingt direkt was mit Tee zu tun haben, also zumindest nicht diese Tee-Stimmung transportieren. Hier ist mal so ein chinesisches Haus, was auf dem Fluss aufgebaut ist oder im Fluss steht. Ja, sieht insgesamt nicht ganz so ansprechend aus, kann aber auch sehr gut sein vom Inhalt her, kann ich jetzt nicht sagen, ne? Ich habe es nicht gelesen. Aber da wird eben auch in dem Teemagazin drauf hingewiesen. Das Buch zum Tee von Rosen Peter. Und zu guter Letzt habe ich noch was gefunden, was ich für diejenigen von euch, die jetzt mit Tee erst anfangen, sehr, sehr sinnvoll halte und sehr, sehr viel Spaß machen kann. Ich bin übrigens immer wieder sehr überrascht. Ich kriege ganz viele Zuschriften von Leuten, die meinen Podcast hören und die jetzt tatsächlich Tee probieren. Da kriege ich dann so Bilder geschickt von Bestellungen, die Leute gemacht haben bei Mayleaf oder bei Teewald oder sonst wo, ja, mit ihren Errungenschaften. Und mir macht das so einen Spaß. Ich finde es so klasse, dass ich euch echt praktisch, naja, dafür gewinnen konnte, mal Tee zu probieren und Tee in seiner reinen ursprünglichen Art, also nicht aromatisiert und nicht im Teebeutel aus dem Supermarkt, sondern mal so hochqualitativen Tee auszuprobieren. Und wenn ihr damit jetzt auch noch Spaß habt und in die Welt richtig eintaucht, dann finde ich das total klasse und freue mich sehr darüber. Und dieses Teejournal, das gibt es bei Teerausch. Die Seite habe ich beim letzten Mal vorgestellt. Teerausch.de. Der Link ist auch noch unter dem letzten Video, wenn ihr schauen wollt. Eine ganz schöne Seite. Und das kostet nur 12,90 Euro und ist ein A5 Notizheft mit lauter so Verköstigungs Hinweisen oder Hilfen, ja. Dann kann man bei dem Tee eintragen, erstmal den Namen, die Anbauregion, Datum, ja, da kann man das Datum des Kaufs oder der Ernte einfügen, Preis, und dann kann man ihn bewerten mit bis zu 5 Blättern, ne, also von 1 bis 5. Dann kann man ankreuzen, welche Sorte das ist, dann zur Zubereitung Notizen machen, dann gibt es zum Aroma so ein Aromakreis, ganz ähnlich wie ihr das auch von Cigar World kennt, mit den verschiedenen Charakteristika der einzelnen Nuancen, die man dann unterschiedlich stark einmalen kann. Ne? Also man kann hier zum Beispiel sagen, Holzsicht gebe ich 3 von 4 Punkten, und bei zum Beispiel Schokolade gebe ich 1 von 4 Punkten. Ne? Und dann kann man sich so sein Aromaprofil zu dem Tee aufmalen. Ich glaube, das macht am Anfang sehr viel Sinn, weil man so, wenn man noch nicht viele Tees getrunken hat, ja erstmal so ein bisschen sich auseinandersetzen muss gedanklich mit dem, was man da wahrnimmt. Und da kann so eine Anleitung, das strukturiert zu machen, sehr, sehr hilfreich sein und einfach den Spaß und den Genuss noch fördern. Dann kann man auch einfach Notizen eintragen und dann kann man zu den weiteren Aufgüssen, also es ist auf Gong Fu ausgelegt, ne, zu den weiteren Aufgüssen Notizen machen zu den Unterschieden. Also wie schmeckt der beim zweiten im Gegensatz zum ersten, wie schmeckt der beim dritten im Gegensatz zum zweiten und ersten und so weiter. Also das finde ich toll, das Buch. Kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, da kann man gerade, wenn man anfängt mit Tee, richtig Spaß mit haben. Für mich wäre es jetzt, weiß nicht, ich glaube, das wäre für mich ein bisschen künstlich, mich da wieder so in diese Strukturen reinzupressen, weil ich schon relativ viel Tee immer zum Vergleich habe und dann eher so schaue, an welchen Tee erinnert mich jetzt dieser Tee, wie ist der im Vergleich zu dem? Zum Beispiel vergleiche ich den gerade gedanklich, den ich hier trinke, den Oriental Beauty, mit dem von dem koreanischen Kollegen. Jetzt ist es übrigens auch soweit, dass ich einen Schluck von dem zweiten Aufguss nehmen kann. Das mache ich jetzt mal. Oh ja. Oh ja, der ist auf jeden Fall deutlich intensiver im Geschmack. Ist auf jeden Fall deutlich intensiver als der, den ich von einem koreanischen Kollegen habe. Und auch eine ganze Ecke süßer. Der ist wirklich richtig süß, der Tee. Der ist richtig, als hätte man Candice reingemacht. Das ist schon erstaunlich, muss ich sagen. Ich würde ihn sogar ein bisschen vergleichen mit dem Wudong Golden Flakes, den ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe. Diesem geräucherten Oolong. Aber er ist ein bisschen bitter. Aber hey, am Rand, also gerade so wahrnehmbar. Ne? Nicht in irgendeiner Weise dominierend, aber so ein ganz kleines bisschen Bitterkeit. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich mag ja den Geschmack bitter in gewissen Dosen sehr gerne. Sonst könnte ich ja auch keinen grünen Tee und keinen Tee generell mögen und auch keinen Kaffee mögen. Weil diese Getränke haben alle Bitterstoffe. Und ich finde es genau die richtige Menge an Bitterkeit, um denen so eine gewisse Ernsthaftigkeit zu verleihen, dem Tee. Ja, so eine gewisse Schwere, so ein gewisses Statement gibt er dadurch ab, der Tee. Und gleichzeitig bleibt er aber mild und bekömmlich und süffig. Okay, also er macht wirklich Spaß. Der macht wirklich Spaß, der Tee. Ich mache den dritten Aufguss. diesmal, ich gehe da immer 10 Sekunden länger bei den Oolongs, nicht nur 5. Diesmal 50 Sekunden. Es ist ja immer so eine Sache, wenn man, wie man das mit den Aufgüssen macht. Man kann natürlich 12 Aufgüsse machen und immer nur 5 Sekunden länger. Dann hat man weniger intensive Aufgüsse und dafür aber mehr. Ich persönlich tendiere eher dazu, in weniger Aufgüssen mehr Geschmack rauszuholen. Das heißt, eher schon früh im Verlauf viel zu extrahieren. Und wenn ich dann merke, okay, dieser Aufguss hier mit 50 Sekunden, der bringt kaum noch was, da ist kaum noch Geschmack drin, dann lasse ich es auch. Das ist mir lieber, wenig intensiv zu schmecken, als viel Tee mit eher mildem Aroma. Aber das ist Geschmackssache. Es kommt auch darauf an, wie gut ihr zum Beispiel den Geschmack bitter toleriert. Weil wenn man länger ziehen lässt, wenn man die Aufgüsse intensiver macht, sind sie immer auch ein bisschen bitterer. Fast immer. Nicht bei allen Tees stimmt das, aber fast immer. Okay, jetzt sind die 50 Sekunden rum. Also jetzt haben wir hier schon fast so Pu'er-Qualität, Schu-Pu'er, also von der Farbe her, vom Aufguss her. Wirklich sehr dunkel. Dunkelbraun bis rot würde ich den beschreiben, den Aufguss. Jetzt rieche ich nochmal an den feuchten Blättern. Jetzt kommt wieder das Mineralische eher in den Vordergrund. Und das Florale ist wieder eher weg. Jetzt ist es eher so ein bisschen wie nasser Stein. Ja, tatsächlich so ein Geruch wie Kieselsteine, die nass geworden sind. Das ist natürlich nur ein sehr subtiler Geruch, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und doch mehr wieder das holzig-erdige. Ja, bin auf den Geschmack gespannt. Da kommen wir dann gleich hin. Ja, aber im Prinzip waren das schon auch alle die Links, die ich euch sagen wollte, die ich jetzt aus diesem Teemagazin rausgezogen habe und die ich halt auch für weiter verfolgenswert gehalten habe. Da sind natürlich noch ganz viele andere Links drin. Nicht alle davon fand ich überzeugend, ne? Aber die Bücher fand ich vorstellenswert. Ja. Gut, jetzt habe ich eigentlich nicht mehr so viel zum Tee zu erzählen gerade, weil ich, wie gesagt, nicht ganz so viele Tees probiert habe, jetzt von der letzten Folge bis jetzt. Liegt natürlich auch daran, dass ich nicht an der Arbeit war, weil ich habe es immer so gemacht, dass ich mir eine Tüte von dem Adventskalender mit an die Arbeit genommen habe und dann da tagsüber diesen Tee getrunken habe. Und jetzt hatte ich auch ein bisschen Urlaub dazwischen, das heißt, nur 2 Tage gearbeitet und in den 2 Tagen war dann auch so viel zu tun, dass ich nicht die Zeit gehabt hätte, mir zwischendurch einen Tee zu machen. Da war höchstens mal ein Kaffee vom Bäcker zwischendurch mal drin. Insofern gibt es da jetzt nicht ganz so viel zu erzählen. Aber generell zum Thema Tee ist noch zu sagen, dass ich neulich ein Video gesehen habe auf YouTube von nutritionfacts.org. Habe ich euch schon von erzählt von der Seite. Das ist dieser amerikanische Wissenschaftler, der sehr dafür plädiert, dass man sich komplett pflanzlich ernährt und immer wieder die Vorteile von pflanzenbasierter, vollwertiger Nahrung herausstellt. Das ist so, ich frage mich manchmal, ob seine Art der Darstellung möglicherweise auch andere Nahrungsmittel, die auch gesund sein können, die nicht pflanzlich sind, so ein bisschen ausklammert. Also ich glaube schon, dass es stimmt, was er erzählt in Bezug auf die pflanzliche Ernährung, dass es sehr viele pflanzliche Nahrung gibt, die positive Effekte und schützende Effekte für die Gesundheit haben. Aber ich habe zum Beispiel auch schon Studien gelesen, dass auch Joghurt eine sehr gesundheitsfördernde Wirkung hat. Und davon habe ich von ihm noch nie gehört. Und deswegen bin ich da mal so ein bisschen skeptisch, ob wirklich die optimale Ernährung eine rein pflanzenbasierte ist. Gleichzeitig habe ich selten bis nie irgendeine Studie gefunden, die davon spricht, dass tierische Fette und vor allem Fleisch in irgendeiner Form gesundheitsfördernd sind. Das muss ich auch dazu sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ob es nicht auch Produkte gibt aus dem tierischen Bereich, wie zum Beispiel Joghurt oder vielleicht Kefir oder solche Sachen, die auch gesundheitsförderlich sein könnten. Jedenfalls hat er mal wieder eine Studie gezeigt. Der macht sie ja selber nicht, der trägt sie nur zusammen. Der sucht danach jeden Tag nach neuen Ergebnissen aus der Wissenschaft in Bezug auf Ernährung. Der hat eine Studie gefunden, wo verglichen wurde, wie sich der Blutdruck von Leuten verändert, die entweder Kaffee oder Tee mit viel Koffein und Zucker getrunken haben und solchen, die Energy Drinks getrunken haben. Ein bisschen eine Schwäche ist, finde ich, dass ich in dem Video zumindest nicht spezifiziert bekommen habe, welche Energy Drinks das waren. Also es gibt ja über 500 verschiedene Energy Drinks, habe ich gesehen, auf dem deutschen Markt, und es muss ja nicht für alle gelten. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, welche Energy Drinks das waren, aber mit den Energy Drinks, wo das probiert wurde, war das so, dass die tatsächlich den Blutdruck um 3 bis 5 Punkte Millimeter HG angehoben haben, im Schnitt dann über die Zeit der Einnahme dieser Energy Drinks. Und das tut Kaffee nicht. Es ist ja immer noch so ein Volksglaube, dass Kaffee den Blutdruck steigert. Das tut er nicht. Kaffee steigert den Blutdruck nicht. Also ich kann euch mit gutem Gewissen sagen, wenn ihr Bluthochdruck habt, dürft ihr Kaffee trinken. Es ist nicht so, dass das gefährlich ist. Kaffee steigert den Blutdruck nicht, jedenfalls nicht als Getränk alleine. Es kann natürlich sein, dass ihr euch tierisch aufregt über irgendwas und einen Kaffee trinkt und deswegen danach einen höheren Blutdruck habt und es dann auf den Kaffee schiebt. Aber es ist nicht so. Kaffee steigert den Blutdruck nicht. Auch nicht, wenn Zucker mit drin ist, offensichtlich. Energy Drinks aber schon. Fragt sich halt, was ist in den Energy Drinks drin? Also welcher Inhaltsstoff dieser Energy Drinks ist es, der den Blutdruck steigert? Oder ist es die Kombination aus allem? Es ist nämlich oft so, dass man das gar nicht so einfach auf einen Wirkstoff zurückführen kann. Dass man sagen kann, das ist es jetzt gewesen, dieser Stoff, der ist es, der macht den Blutdruck hoch und deswegen darf dieser Stoff nirgendwo enthalten sein. Es ist oft eher so, dass wenn Stoffe, die man einnimmt, die man in irgendeiner Weise dem Organismus zuführt, in einer bestimmten Kombination zugeführt werden, eine bestimmte Wirkung entfalten und die einzelnen Stoffe eben nicht. Deswegen ist es auch Unsinn, zum Beispiel Traubenkernölextrakt einzunehmen, weil man denkt, dass dieses Traubenkernölextrakt die ganze gesammelte Power von Weintrauben hat. Ja? Man kommt viel besser weg, wenn man die Weintrauben isst, weil einfach die Kombination der einzelnen sekundären Pflanzenstoffe in der Weintraube sehr, sehr gesund sind, aber das Traubenkernöl alleine eben längst nicht so gesund. Ich weiß nicht, ob es schädlich ist, glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es nicht doch vielleicht irgendeinen positiven Effekt hat, aber man kommt eigentlich immer besser weg, das zeigt so die Wissenschaft, wenn man die Nahrungsmittel oder Getränke so zu sich nimmt, wie sie in der Natur vorkommen. Da gibt es ganz viele Beispiele für. Wir tendieren immer dazu, alles möglichst in Tablettenform einzunehmen. Ne? Wenn wir hören, Blaubeeren sind gesund, dann tendieren die meisten Menschen nicht dazu, sich Blaubeeren zu kaufen, sondern fragen, gibt es irgendwo Blaubeerextrakt als Tablette, was ich jeden Tag einnehmen kann? Das ist irgendwie in unserer Gesellschaft so. Ich weiß gar nicht, warum alle so scharf auf Tabletten sind immer. Und ich habe ja schon mal gesagt, also eine Handvoll Beeren am Tag kann die Überlebenszeit deutlich verlängern, also die Lebenszeit, nicht die Überlebenszeit, und schützt vor verschiedensten Krebsarten und schützt vor Arteriosklerose und lauter Zivilisationskrankheiten. Da gibt es ganz viele Studien dazu. Aber die Menschen kommen jetzt nicht deswegen auf die Idee, sich jeden Tag Beeren zuzuführen, obwohl das bekannt ist. Wenn es aber eine Tablette gäbe, von der das bewiesen ist, dann wette ich mit euch, wäre das ein absoluter Verkaufsschlager. Die Leute würden Schlange in der Apotheke stehen und die Internetseiten, wo es das zu bestellen gibt, völlig überlasten, weil sie wissen, es gibt eine Tablette, die mein Leben verlängert, nämlich für Krebs schützt. Ja? Aber Blaubeeren tun das, aber die wenigsten essen regelmäßig Blaubeeren. Das ist schon interessant. Aber jetzt bin ich sehr weit abgeschweift ins Thema Ernährungswissenschaften und wir sind ja eigentlich noch beim Tee. Aber Tee ist halt auch so ein Beispiel. Grüntee ist erwiesenermaßen gesund. Ihr könnt nicht zu viel Grüntee trinken. Je mehr Grüntee ihr trinkt, desto besser ist es für euren Körper. Das ist tatsächlich so. Das kann man so sagen. Ich meine, es gibt für alles eine Grenze. Ne? Also man kann sich auch an Wasser tot trinken, wenn man zu viel davon trinkt. Aber ich meine, so in handelsüblichen Mengen oder das, was man normalerweise schafft zu trinken am Tag, ist auf jeden Fall unbedenklich. Es kann höchstens sein, dass wenn man sehr, sehr viel Grüntee trinkt, dass man irgendwann auch ein bisschen hibbelig wird und dieses Teebetrunken-Gefühl, dieses zittrige Koffeingefühl hat, ja, und so ein bisschen beschwipst ist. Das kann passieren, aber ungesund ist es in keiner Weise. Und dann wird sofort geforscht, ne? Was im Grüntee ist es denn? Was ist das Gesunde? Und dann findet man einen Stoff, der heißt EGCG. Und was macht die Menschheit? Sie versucht, diesen Stoff zu extrahieren, nennt es dann Grüntee-Extrakt oder EGCG und verkauft es als Tablette. Aber das funktioniert so nicht. Das wurde verglichen. Das hat nicht den gleichen Effekt, als wenn ihr Grüntee trinkt. Niemand weiß so genau, warum das so ist. Ja, vieles verstehen wir auch nicht, aber wir können uns auf das verlassen, was wir durch Erfahrung herausfinden. Und wenn man eben Leuten Grüntee-Extrakt gibt oder Grüntee trinken lässt, dann ist der Effekt, der gesundheitliche Effekt einfach in der Erfahrung ein anderer. Ein viel besserer, wenn man den Grüntee so trinkt, wie er ist. Ja. Okay, jetzt bin ich aber mittlerweile so weit, dass ich den dritten Aufguss probieren kann. Okay. Adstringierender ist das Erste, was mir einfällt. Jetzt wird die Mundschleimhaut deutlich trocken vom Trinken, aber jetzt wirklich sehr floral, also sehr, sehr blumig. Man hat fast das Gefühl, man steht irgendwie beim Gärtner, also in der Gärtnerei, wo es diese Blumensträuße zum Verkauf gibt. Man kennt ja diese, wenn es zum Floristen geht, wenn man da reingeht, in dieser Geruch. Da erinnert mich das gerade sehr dran. Und das Holzige bleibt aber. Okay, das ist ein sehr, sehr guter Tee. Auch für Anfänger sehr gut geeignet. Also Oriental Beauty ist ein sehr, sehr guter Einstieg in die Teewelt, wenn man den probieren will. Geht aber natürlich eher in die Richtung Schwarztee als in Grüntee, ne? Weil es ist ja ein fermentierter Tee. Und ich mache jetzt mal kurz einen Break hier und mache den vierten Aufguss fertig und probiere den und erzähle euch von dem noch. Und dann sind wir mit dem Tee-Part auch am Ende für heute. Also bis gleich. Ihr werdet nichts davon merken. Ich werde hier kurz anhalten. Schwuppsdiwupps, da bin ich wieder. Der vierte Aufguss ist bereitet und bereit zum Verkosten. Okay. Ja, jetzt wird er schwächer. Jetzt wird er schwächer. Adstringierender im Mundgefühl, aromatisch etwas schwächer werdend, aber immer noch präsent. Also immer noch stärker als nach dem ersten Aufguss. Also ich glaube, da sind noch 2-3 Aufgüsse drin, aber ich glaube, von den Nuancen her, die sich bilden, wird jetzt nicht mehr viel Neues kommen. Er wird wahrscheinlich immer ein bisschen holziger werden, ein bisschen adstringierender und weniger blumig. Aber es wird jetzt keine große Überraschung mehr kommen. Insofern glaube ich, habe ich euch den jetzt genug vorgestellt. Ich kann euch sagen, ein Oriental Beauty Oolong ist ein sehr guter Tee für den Einstieg. Ja, weil der hat das Vertraute von Schwarztee, was man kennt im Geschmack, aber ist eben doch nicht ein normaler Schwarztee, sondern eben ein Oolong und ein bisschen anders. Und ist, glaube ich, ein guter Tee, so wenn man zum ersten Mal so über den Tellerrand rausgucken will. Dann wird man nicht enttäuscht, der ist nicht zu intensiv, wie jetzt so ein Sheng Pu'er oder so ein Shu Pu'er, der einen auch echt überfordern kann. Der ist schon in gewisser Weise vertraut, aber eben was Besonderes, ein bisschen anders. Gut, okay. Dann wollen wir mal Schluss machen für die heutige Folge, aber eine Sache noch am Ende. Ich habe mich gerade entschieden, während diese Folge hochlädt, werde ich eine Pfeife rauchen. Und zwar mit einem neuen Tabak, den ich gerade aus meiner Schublade geholt habe, den ich schon sehr, sehr lange habe und auf den ich schon sehr neugierig bin. Aber irgendwie habe ich es immer so vor mir hergeschoben, den zu probieren. Und das ist der Robert McConnell Maduro. Ja, es gibt sehr wenige Reviews zu diesem Tabak. Ich kenne nur ein einziges und das ist von Ralf und das ist uralt. Und damals hat er in höchsten Tönen von ihm gesprochen und ich habe damals schon, das ist Jahre her, immer gedacht, den musst du auch irgendwann mal probieren. Jetzt ist es soweit. Gleich werde ich den probieren und werde euch nächste Folge auf jeden Fall auch von dem erzählen, aber natürlich auch vom Igel, wenn der da angekommen ist. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei der heutigen Folge. Und ich wünsche euch für das ganze Jahr, für heute, für morgen, für immer, alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet und natürlich so oft wie möglich den perfekten Smoke. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao!